Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Converse. Wir haben eine kurze Herbstpause gehabt. Vor zwei Wochen ist nichts von uns gekommen. Wir sind nämlich beide in der Herbstferien gewesen, der Stefan und ich. Dafür haben wir ja das letzte Mal, also genau vor einem Monat, eine doppelt so lange Folge gemacht, wie wir eigentlich mit einer halben Stunde jeweils anpeilen. Aber ich glaube, Stefan, das hat sich absolut gelohnt. Wir haben mit dem Simon Enzler einen super guten Gesprächsgast gehabt. Es war ein grosses Vergnügen, mit ihm eine Stunde lang zu schwätzen.
Genau, und ganz offensichtlich habt ihr das auch toll gefunden. Ich habe auf jeden Fall viele Feedbacks bekommen von euch, dass ihr das interessant haben gefunden. Und ein paar Leute haben auch geschrieben, es sei schon noch faszinierend, mal so einen Comedian quasi zu erleben, wenn er über ernste Sachen redet. Weil man das irgendwie manchmal den Leuten gar nicht so zutraut. Und das war tatsächlich auch etwas, was mich ein bisschen überrascht hat bei unserem Gespräch. Wie jemand, den man eher so witzig kennt, nachher zu wirklich alltäglichem und gesellschaftlich relevantem sich ausdrückt. Ja. Ich habe die Ferien übrigens mega genossen. Schön. Ich bin noch gar nicht so richtig zurück, aber du siehst also auch super erholt aus.
Ja, mal, doch. Ich bin ja wirklich ganz frisch aus den Ferien und das genau. Wetter hätte ein bisschen besser dürfen sein. Aber sonst haben wir es wirklich sehr schön gehabt. Und jetzt starten wir doch gerade los. Übrigens darf man schon ankünden, Stefan, einen kleinen Teaser, oder? Uns hat es so gut gefallen mit dem Gesprächsgast. Wir werden wieder einen haben.
Eine,
das ist von Gast die weibliche Form. Genau, wir werden wieder einen Gast haben, eine Frau. Mehr sagen wir noch nicht, außer vielleicht doch, sonst ist es nicht ein rechter Teaser. Es ist eine gestandene Medienfrau, die wahrscheinlich schon bei den meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern über den Bildschirm in die Stube geflimmert ist.
Genau, und ich darf endlich meine Wendung, die ich immer bei dir wollte bringen, um dir vorzustellen, jetzt sagen, sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen.
Ja, gut. Bei ihr stimmt im Unterschied zu mir, genau. Aber Funk und Fernsehen bringt mich auf ein Thema, Stefan. Ich habe nämlich ein Interview gehört mit jemandem, der bekannt aus Funk und Fernsehen ist, mit dem Jan Böhmermann. Der Zibyl Berg hat mit dem Matze Hirscher, heisst er,
Hirscher,
ich kann den Namen nicht aussprechen, hat sie ja, die Schriftstellerin Sibyl Berg hat einen Podcast mit dem Matze Hirscher, sag es nochmal. Tut mir leid, ich muss den Namen nochmal recherchieren. Und sie haben mit dem Jan Böhmermann geredet, und zwar ein, finde ich, sehr interessantes Gespräch über Social Media und Internet im weitesten Sinn. Und ich muss dir sagen, Stefan, ich bin komplett naiv. Ich bin
also,
komplett naiv.
Aus was schließt sich das?
Aus dem Gespräch, wo die geführt haben, sind es vor allem ein Gespräch zwischen der Sibyl Berg und Jan Böhmermann. Der Matze hat sich ein bisschen zurückgehalten, und zwar auch, weil er, glaube ich, auch so naiv ist wie ich, weil die beiden haben sich darüber unterhalten, welche Messenger sie nutzen, wie sie überhaupt ihr Handy nutzen. Zum Beispiel beide haben die Kamera abgeklebt.
Ja, voll.
Beide tun ihr Handy teilweise in den Kühlschrank. Mhm. Beide haben eine Konstruktion mit Alufolie, wo sie ums Handy tun, wo sie teilweise wichtige Gespräche führen. Ja. Nur so. Und ich musste sagen, hey, ich glaube, ich bin... Die beste Kundin, oder wie sagt man dem, für all die Anbieter, die Daten absaugen, weil ich habe nichts an dir. Hast du deine Kamera abgeklebt?
Nein, ich habe meine Kamera nicht abgeklebt. Ich habe das Gespräch auch gehört. Und ich bin die ganze Zeit am Schwanken gewesen, zwischen wow, faszinierend, was er alles für Sicherheiten eingebaut hat. Also irgendwie, was hat er gesagt? Er hat über 20 E-Mail-Accounts, wo er irgendwie Sachen hin und her und alles ist verschlüsselt und super gut und so. Ich denke nachher damals, und eben, vielleicht ist das, was du meinst mit dem Naiv. Ich habe manchmal nachher so das Gefühl, so interessant sind jetzt meine Daten wahrscheinlich nicht.
Das sage ich auch immer. Das ist das, was ich immer sage. Ich hatte einmal ein längeres Gespräch mit meinem Bruder, der gesagt hat, wir alle unterschätzen Google, oder? Was Google eigentlich macht und wie Google auch vieles steuert auf der Welt. Ich habe da davon wie keine Ahnung. Und weißt, es ist noch schlimm, ich bin einerseits naiv und andererseits ignorant, weil es ist mir irgendwie auch so gleich. Mhm. Also, genau. Weißt, ich hatte zum Beispiel ein Erlebnis gehabt, das hat mich wirklich geprägt. Ich habe vor ja, ein bisschen mehr als 2 Jahre, habe ich irgendwie etwas betreffend Schwangerschaft gegoogelt.
Ja.
Und ab dann, und das habe ich vorher nie gehabt, nie, habe ich in der Werbung auf Facebook und Instagram, habe ich glaube dort noch nicht gehabt, aber einfach überall nur Produkte für Kinder. Also Windeln und weiss nicht was. Und ich einmal schnell etwas gegoogelt habe. Und dann ist mir bewusst worden, oh, hoppala. Oder? Also ich meine, natürlich weiss ich, dass die zusammengehören und so und dass das alles miteinander verlinkt ist. Ich habe dann für mich nur gefunden, ja, ich bin ja froh, wenn ich benutzerdefinierte Werbung angezeigt bekomme, weil ich will keine Autoreifen oder Bier oder so, weil mich das nicht interessiert.
Ja.
Oder?
Oder ich würde sagen, für mich gibt es andere Sachen, die mich viel mehr nerven als so etwas. Also jetzt personalisierte Werbung. Ich meine, ich finde den Amix ehrlich gesagt so genial, dass die jetzt auch wieder nicht gemacht. Also ich habe für Kind während der Lockdown-Zeit eine Dartscheibe gesucht und habe das gegoogelt. Und es zeigt mir immer noch die ganze Zeit Dartpfeile und Dartscheiben an, wo ich so wie denke, ja gut, also weißt, wenn sie mich jetzt so gut würden kennen, dann hätten sie, glaube ich, auch mitbekommen, dass ich nicht die grosse Karriere plane in diesem Sport. Aber das sind nachher, vielleicht eben macht man sich es dort einfach. Was mich viel mehr nervt, sind die ganzen verdammten Anrufe, die ich wirklich 2-3 Mal pro Woche bekomme von Leuten, die irgendeine Umfrage machen wollen oder mir irgendeine Krankenkasse verkaufen, und zwar direkt aufs Handy. So etwas finde ich echt spooky und scheiße. Das nervt mich, das mit der personalisierten Werbung, da finde ich halt, ey, ich meine, früher haben sie sich Zeitschriften ausgesucht, die vielleicht von ihren Zielgruppen gelesen werden. Jetzt kann man das ein bisschen besser tracken. Es ist viel günstiger. Du kannst auch Produkte, die sonst niemand will kennen. Du hast jetzt das vorher angesprochen mit den Kindersachen, wo wir haben Kinder gehabt, die klein sind. Es ist bei mir einmal eine Werbung reingekommen für so einen absolut genialen WC-Deckel, wo sie können so einen Zwischendeckel abmachen selber. Und plötzlich hast du sie nicht mehr begleiten und sie haben keine Stufen mehr gebraucht, um irgendetwas drauf zu tun. Ich habe das genial gefunden.
Kannst du mir den Link mal
schicken? Schick dir. Es ist wirklich ein Game-Changer.
Ja,
WC-Deckel sind etwas, wo man nicht weitergeben, gell? Aber ich kann dir den Link schicken.
Ja, aber es würde mich im Fall noch interessieren, weißt, wenn die Leute, die uns zuhören, wie sehen sie das? Also wir sind jetzt beide naiv, oder es ist uns gleich, oder ich weiss nicht was. Oder es würde mich wirklich mal noch interessieren, so ein bisschen den Puls zu fühlen. Ist das etwas, wo sich Leute Gedanken dazu machen, vielleicht sogar Vorkehrungen treffen? Ich meine, es ist ja logisch, dass wir uns nicht mit dem Jan Böhmermann vergleichen, der eben einerseits wahnsinnig bekannt ist und andererseits auch mal vom türkischen Staat verfolgt worden ist und so. Also,
wahrscheinlich immer noch wird.
Wahrscheinlich immer noch, genau.
Das wissen wir nicht genau.
Aber der Satz, der mir zum Beispiel geblieben ist, oder, von der Sibylle Berg, wo sie gesagt hat, wir müssen eigentlich in Bezug aufs Internet nur einen Satz wissen. Und das sage ich, alles ist hackbar.
Ja.
Und das sage ich, wenn wir das wissen, dann müssen wir halt einfach auch ein bisschen einen sorgfältigen Umgang damit haben. Oder? Weil theoretisch, sie sagt, wo der russische Geheimdienst rein will, kommt der russische Geheimdienst rein. Ich glaube nicht, dass ich für den russischen Geheimdienst interessant bin. Aber gleich, ich meine, das ist eigentlich schon noch krass, oder? Wenn man das weiss. Und sie sagt ja, es gibt, und da habe ich übrigens eine rechte Bewunderung dafür, weißt du, so 17-Jährige, die Red Bull trinken, vor dem Computer und Fortnite spielen und nebendran sich noch schnell irgendwo reinhacken. Ich meine, das finde ich wahnsinnig, was die für Skills haben, die können ja nicht einmal eine Homepage bauen. Also,
keine Ahnung, wie das
geht. Keine Ahnung. Und da frage ich mich manchmal, ob das nicht etwas wäre, wo man müsste Ahnung haben. Müsste man nicht, ich meine, wir sind jetzt keine Digital Natives, aber wir leben in einer komplett digitalisierten Welt. Würde das nicht einfach dazugehören, zum Allgemeinwissen, dass man das weiss, dass man das kann?
Ich bin dort ein bisschen zweispätig. Also ich bin nicht ganz so sorglos, wie du es jetzt vielleicht verstanden hast. Ich bin einfach sorglos, wenn es um das geht, dass ich im Internet surfe. Das ist mir wirklich wurscht, was die da sammeln. Das ist mir völlig egal. Ich finde so Verhalte im Internet ähnlich, wie das sonst würdest machen im Privatleben, dann passiert da nichts Schlimmes. Aber was mich im Moment mehr beschäftigt, und über das haben sie ein bisschen wenig geredet, habe ich gefunden, ist so die Eigenlogik, die soziale Medien entwickeln. Ich gebe zu, ich habe da die Netflix-Doku geschaut, das Social Dilemma, das auf Netflix kommt. Und dort erklären Leute, die die Technik mitentwickelt haben, dass die Algorithmen so programmiert sind, dass du ständig anteasert wirst, mehr Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen, was der Sinn hat, dass man dir mehr Werbung zeigen kann, wodurch die Firmen wieder mehr Geld verdienen. Also das grosse Problem dort jetzt ist gar nicht, dass die irgendwie Daten von dir sammeln und der russische Geheimdienst oder die NSA oder wer auch immer irgendetwas ganz Schlimmes damit bastelt, sondern ganz einfach, dass es deine Lebenszeit in Beschlag nimmt. Und ich habe das ein bisschen gemerkt, als ich in der Ferien war, bin ich wirklich viel, viel weniger in den sozialen Medien unterwegs gewesen als sonst, oder? So Familienzeit, irgendwie andere Umgebung, anderes Zeug zu tun gehabt und die Routinen, die man sonst hat, im Zug hocken und ein bisschen durchswipen, sind weg gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass mir Instagram ständig Bilder schickt, wo mir haben gezeigt, was ich vor einem Jahr oder vor drei Jahren habe gepostet oder gemacht oder dass ich auf einem Foto neu markiert bin und so. Wo ich jedes Mal einfach instinktiv drauf gedrückt habe, weil ich denke, oh, wichtig, was habe ich eigentlich vor drei Jahren gepostet? Und natürlich bleibst du nachher nicht bei dem, was du vor drei Jahren gepostet hast, sondern wenn du schon dort bist, schaust du mal, was alle anderen in der letzten Stunde gepostet haben, wo du bist weg gewesen und so. Und schwupps, ist einfach wieder eine Viertelstunde weg, oder? Also dort sehe ich eher bei mir so das Potenzial, wenn ich denke, oh Mann, das ist nicht nur gut für mich. Und ich habe jetzt das mal getestet, seit einer Woche, habe ich beim iPhone kann man das machen, bei den Einstellungen habe ich fast alle Apps einfach blockiert. Das heisst, nicht, dass ich nicht mehr draufgehe, aber jedes Mal, wenn ich draufgehe, sage ich, tu mal die Sperrung schnell deaktivieren. Und es ist schon noch verrückt, wie oft ich am Tag einfach würde auf Facebook oder auf Instagram drücken. Das ist wirklich krass.
Also das ist, wie du das beschreibst, das geht mir auch so. Und ich muss mich da auch disziplinieren und es macht mir auch teilweise Sorgen, wie viel Lebenszeit da drauf geht. Ich finde, das ist gar nicht irgendwie überhöht gesagt oder so, sondern es ist wirklich Lebenszeit, die da einfach so verrinnt zwischen den Fingern im wahrsten Sinne vom Wort, oder, ins Smartphone rein. Und ich habe zum Beispiel alle Push-Nachrichten ausgeschaltet. Also ich habe überhaupt keine Push-Nachrichten. Weil ich will, das wäre genau, wie du das jetzt gesagt hast, oder? Da komme ich eine Push-Nachricht über, dann klicke ich da drauf. Aber zum Beispiel, wenn ich mit dem Handy jetzt in den Ferien ein Foto mache, und ich habe das Foto gemacht, dann passiert es mir immer wieder, dass ich einfach wie automatisch noch schnell aufs Mail klicke, noch schnell auf Facebook klicke, noch schnell auf Insta, auf Twitter, whatever. Und das ist verrückt, oder? Das ist ein Automatismus, wo da drin ist. Und mir ist zum Beispiel ganz wichtig, wirklich, dass wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin, dass das blöde Handy nicht vorne ist. Also da will ich,
Und schaffst du das?
Nein, natürlich nicht immer. Nein, natürlich nicht. Also eben zum Beispiel zum Föteli machen, oder? Das ist auch etwas. Sie ist jetzt langsam in einem Alter, wo sie es im Fall auch nicht so cool findet, wenn man Föteli von ihr macht. Und das tue ich selbstverständlich auch respektieren, oder? Dass sie manchmal auch sagt, nein. Ich denke, irgendwie, das ist auch noch verrückt, wie die Kinder heute aufwachsen. Dauernd hat man das Gefühl, man muss alles festhalten auf die Fotos und so. Und wie ist das echt für sie, wenn sie immer also weißt, so extrem ist es nicht, aber gleich immer wieder mal so die Kamera vor die Nase angesetzt bekommen, ist vielleicht auch nicht so lässig. Also auch das muss man sicher reflektieren.
Ich meine, wir haben ja alle noch Fotoalbum, wo das erste Lebensjahr quasi lückenlos dokumentiert ist. Und nachher, wenn die jüngere Schwester auf die Welt kommt, gibt es irgendwie eine Lücke bis zur Einschulung.
Das ist genau bei uns auch so. Und ich bin das erste Kind und für meine Eltern haben noch alles so unschön für mich gemacht und die Mami hat sogar noch Tagebuch geführt, das unspannend ist jetzt für mich zum Nachlesen. Und dann irgendwann ist so eine riesige Lücke, die sie nicht mehr geschrieben hat. Es ist viel passiert, ein Bruder wurde geboren und so. Und dann schreibt sie so, ich werde dann für ihn auch ein Tagebuch machen. Denkst du, nie gemacht? Oder?
Also,
das ist
ja,
nie. Nein, das ist dann einfach irgendwie
die Zeit. Aber unsere Kinder werden sich mal lückenlos sehen.
Es ist so crazy. Das ist so crazy, oder? Und das ist auch so etwas, weißt, was ich schwierig finde. Soll man Kind auf Social Media tun oder nicht? Und das ist ja wirklich für die einen also einfach ein absolutes No-Go, dass man die drauf tut. Andere finden, ja, doch, man tut alles drauf. Also ich handhabe es dort so, aber ich weiss nicht, ob es richtig ist, dass ich sie so nur drauf tue, wie sie auch draussen gesehen wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich würde sie jetzt nie... Und selbstverständlich nicht irgendwie in einer Situation, wo ich einfach blöd finde. Also weißt du, blöd, wo ich intim finde in dem Sinn. Und das finde ich dann relativ schnell. Aber mein Kind sieht man ja draussen auch. Und ich tue es auch immer so, dass man sie nicht so... Also bei der nein, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe mir mal gesagt,
ich merke einfach, so weißt, dass sich mein ganzes Verständnis von Intimität verändert hat.
Ja, das ist
also,
so. Das haben Social Media jetzt wirklich gemacht.
Ich habe nicht so viele Leute, die mit mir befreundet sind auf Facebook wie du, aber es gibt dort trotzdem, ich würde so sagen, etwa 300, die ich jetzt wahrscheinlich, ehrlich gesagt, nicht auf der Strasse gerade wiedererkennen würde. Nehme ich jetzt einfach an. Mhm. Und wenn ich nachher manchmal schaue, was die von sich preisgeben, oder auch was ich denen preisgebe, natürlich, dann ist das eigentlich viel mehr, als ich sonst intuitiv würde machen.
Absolut. Und das ist genau, wie du sagst, die Grenzen haben sich verschoben, was man mit der, ich sage es jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen too much, aber was man mit der Allgemeinheit teilt, oder? Mhm. Das ist schon verrückt. Und also, ganz ehrlich, Stefan, hast du nicht auch schon Situationen erlebt, wo du gedacht hast, oh, das mache ich jetzt heute und stelle das nachher auf Social Media? Also, dass den Alltag wahrnimmst durch Social Media Brille und denkst, das wäre jetzt etwas, was noch cool wäre für Instagram oder so. Und das ist doch auch mega krass.
Also, ich würde so sagen, Instagram ist noch mal krasser als Facebook. Mhm. Ich habe es jetzt gemerkt in der Ferien ein paar Mal, dass ich denke, ah, das wäre jetzt so ein typischer Insta-Spot.
Genau.
Also, das wirklich, also ich bin durch Genua gelaufen und da denke, ah, krass, der Hafen ist sicher so voll das Ding. Und natürlich stehst du nachher, aber ich habe so wie gemerkt, irgendwie durch das, dass die Familie ist dort gewesen, dass wir so viel Zeit zusammen verbracht haben, habe ich irgendwie weniger das Bedürfnis gehabt, dass Leute mir ein Herzchen drücken auf Instagram. Das ist wirklich noch verrückt eigentlich.
Das ist dann noch die andere Seite, oder? Ja. Also das Echo, wo man sich erhofft und wo man denkt, hey, irgendwie, man hat ja manchmal ein Gespür dafür, oder? Man weiss, okay, das gibt Likes und dann weiss man, also alles, was Bilder ist, gibt eher Likes als irgendeinen inhaltlichen Beitrag oder ein Artikel, den man verlinkt, schon gar nicht, weil dort müssen die Leute noch drauf und so. Also,
gar nicht.
Ja, das ist schon wahnsinnig. Aber weißt, wir reden jetzt hier über Gefahren. Natürlich, wir können jetzt auch ganz fest über Chancen reden. Und jetzt muss ich dich natürlich schon ein bisschen kritisch fragen. Ich meine, du machst im Berufsalltag nichts anderes, als dass schaust, dass die Menschen noch mehr Zeit auf Social Media verbringen, oder?
Ja, eben, das ist tatsächlich wirklich etwas sehr, sehr Zwiespältiges. Das finde ich auch so. Und ich finde, es sind wie zwei Themen, die sich mit dem aufwerfen. Oder das eine ist, inwiefern oder wie tust du es ethisch vertreten, dass du permanent Social Media Content produzierst, wo du auch noch mit zahlter Werbung etc. nachher auf diesen ganzen Plattformen zeigst und ja irgendwie ständig missest, wie die Sachen performen. Das ist so das eine. Und das andere ist nachher, bedeutet das für dich als Privatperson, dass du auch auf all diesen Kanälen irgendwo musst präsent sein, noch einmal privat, oder? Und ich würde so sagen, das Erste kann ich jetzt nicht präzise beantworten, aber ich glaube pauschal, ziemlich prägnant. Der Anspruch, den wir haben mit dem RefLab, ist tatsächlich, dass wir sagen, hey, dem ganzen Ding von Bikini-Fotos und Aufregung darüber, dass Hunde irgendwo geschlagen werden oder dass, ich weiss nicht, einfach in dem ganzen Aufregungsmechanismus drinnen probieren wir irgendwo Content zu liefern, wo die Zeit, wo du nachher dann investierst, drin sinnvoll ausfüllt. Oder einem etwas zu denken mitgibt, wo irgendwie einen Wert hat. Also wir haben tatsächlich den Anspruch, dass wir mit den Sachen, die wir posten oder produzieren, etwas machen, das sinnvoll ist für die Zeit, die man darin investiert. Mhm. Und man kann natürlich nachher bei allem darüber diskutieren, ist das tatsächlich so? Also sollen wir diesen zwei Typen zum Beispiel bei Schall und Rauch zuschauen, wie sie Kaffee trinken und dampfen und irgendwie darüber reden, wie es Wochenende war oder nicht? Und das finde ich, über das alles einzeln kann man reden, aber so der Grundanspruch dahinter wäre das. Was ich mich je länger wie mehr frage, ist, wie weit dass das eigentlich damit zusammenhängt, dass ich noch einmal als Privatperson nachher dann auch auf Facebook bin, auch auf Twitter bin, auch auf Instagram bin und wie viel es von dem wirklich braucht und wie viel davon sinnvoll ist überhaupt.
Ja, klar. Also das leuchtet mir ein, was du sagst, oder? Dass es eigentlich darum geht, auch, dass man guten Content liefert und dass es dann eben möglichst sinnvolle Lebenszeit ist, wo man da investiert, wobei das natürlich sehr individuell ist, was man als sinnvoll empfindet. Also es gibt sicher Menschen, die es mega sinnvoll finden, 3 Stunden lang Katzenvideos zu schauen, oder? Und wenn das letztendlich deiner Seele gut tut, dann finde ich, ist es auch sinnvoll, investierte Zeit. Das Gefährliche ist, aber da könnten wir natürlich auch eine halbe Stunde drüber reden, ist die Radikalisierung, oder, die im Internet kann passieren, die in den Social Media passiert, wo dann plötzlich zur Folge hat, dass jemand auch im Real Life völlig abstruse Theorien. Ich meine, momentan ist das Wahnsinn, was Menschen bezüglich Corona zu glauben bereit sind. Also der jüngste Fall, um so ein bisschen Promi-Tag zu machen, ist Michael Wetter, der Weißt, ich meine, der opfert seine Karriere in Anführungsstrichen, oder? Ja. Aber ich nehme an, der hat einigermaßen Geld verdient mit dem, was er gemacht hat. Zumindest kann er seine junge Frau so aushalten.
Hey, das man möchte sie wirklich unbedingt retten.
Ja,
oder?
Man möchte sie wirklich sagen, bitte. Ja. Der Oli Schulz hat dir ja geschrieben, dass ich dich retten soll, gib mir ein Zeichen. Nein, aber das ist verrückt, oder? Der wird doch das noch checken, dass er komplett alle Werbedeals noch verliert. Und er war, glaube ich, noch irgendwie in der Jury gewesen, bei DSDS oder so. Mm. Dass all die Engagements verliert. Ich meine, das ist für ihn, oder? Das hat für ihn krasse finanzielle Konsequenzen, dass er auf den Attila Hildmann reingeht. Ja, und ich muss dir sagen, ich habe einen einzigen Abend, bin ich mal, das ist ja, glaube ich, noch auf Facebook, das ist ja, glaube ich, gar nicht mehr, dem Hildmann seine Facebook-Seite anschauen und was der jetzt hat. Und Stefan, ich habe gemerkt, wie ich in eine Abwärtsspirale reingezogen werde. Also weißt, nicht, dass ich auch nur, Gott sei Dank, bin ich nicht empfänglich, so etwas zu glauben, aber es hat einen Impact auf mich gehabt. Ich habe das so schrecklich gefunden, was der dort erzählt und dass das Leute gibt, die das glauben, das hat mich halb depressiv gemacht, ohne jetzt irgendwie da Krankheit verharmlosen. Aber es hat wirklich mich runtergezogen. Mhm. Und diese Seite hat das Internet natürlich auch und haben Social Media auch. Also ich meine, das Ganze ist ja die ganze Neonazi-Szene und so weiter, die radikalisiert sich heute alles über Social Media.
Also ich habe so über ein paar Sachen gestaunt in der letzten Zeit. Ich muss vielleicht noch vorausschicken, etwas vom Wertvollsten an dem Podcast-Gespräch, das du vorher erwähnt hast, zwischen Hilscher, Berg und Böhmermann, habe ich gefunden, dass der Böhmermann noch einmal klar gemacht hat, hey, du musst eine Grenze einziehen und sagen, es ist nur Twitter. Es ist nicht das echte Leben. Du kannst irgendwie deine 5 Fake-Accounts auf etwas ansetzen, wo etwas posten und zack, spülst du die auf und du hast das Gefühl, wow, es gibt eine mega Debatte um etwas, was es gar nicht gibt. Was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, es gibt quasi wie so eine autopoetische Story in den Medien, also quasi die sozialen Medien produzieren etwas. Also dort kommt der Hildmann vor oder bei uns macht der Marco Rima irgendein Video oder so etwas. Also ich will nicht sagen, die sind gleich, aber ja. Und nachher berichten die Medien darüber, dass in den sozialen Medien etwas kommt und schaffen mit dem nochmal eine krasse Aufmerksamkeitswelle auf den Post in den sozialen Medien. Und mit dem erzeugen sie auch ein Stück weit der Wirklichkeit, wo ich nicht sicher bin, ob sie tatsächlich so big ist, wie sie von den Medien dann immer gemacht wird in dem ersten Schritt. Also, zum ganz konkret sagen, wenn es so viel Holzköpfe gibt in der Schweiz, die sagen, Corona ist im Fall gar nichts anderes als eine Grippe und wir sollten alle wieder raus und keinen Mundschutz anlegen, dann frage ich mich schon, aber warum bekommen denn die nicht mehr Leute zusammen, wenn sie so eine scheiß Demo machen? Also weißt, irgendwo, also wenn du jetzt das Gegenbeispiel nimmst, was sich auch sozialmedial organisiert hat, Arabisch Frühling, dann war aber der hure Tahrir-Platz voll gewesen. Oder? Und ich meine, ich wohne dort in Bern, also du kannst es schauen, das sind im Fall am Samstag, das sind einfach ein paar Verirrte, die dort stehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass der Platz voll ist und das Gefühl hast, hey, jetzt brennt es dann. Oder?
Genau.
Nein, aber ich meine nur mit dem, ich bin nicht sicher, ob die Medien dort schon die notwendige Sensibilität und Kompetenz haben, abzuschätzen, wie gross etwas ist, was sie auf sozialen Medien dann immer gerade ein virales Phänomen etc. nennen. Mhm. Und ob sie nicht selber quasi die viralen Phänomene ständig erzeugen durch das, dass nachher zum Beispiel ein 20 Minuten schreibt, Video von Wendler geht viral oder irgendwie so, oder?
Ja, das ist halt das, wie sie sich zum Teil, also sie leben ja voneinander, oder? Also die Medien leben von den Social Media und was dort passiert und umgekehrt auch. Und alle wollen am Schluss Klicks. Es geht nur um Klicks und Aufmerksamkeit. Und das schaukelt sich auch so auf. Das denke ich wirklich auch. Was mich immer wieder fasziniert, ist aber, wie schnell in den Social Media ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt wird. Oder? Wir haben jetzt negative Sachen genannt, also die Radikalisierung, wenn es im politischen Bereich ist, oder eben aber auch so, was so Verschwörungstheorien und so weiter anbelangt. Und eigentlich können wir sagen, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen ist etwas Wertvolles. Eben, es kann gefährlich sein, das ist klar, wenn Gemeinsamkeit daraus besteht, irgendeine krude Theorie zu vertreten, die sicher niemandem wohl tut. Aber du hast vorhin Arabisch Frühling genannt. Es gibt auch gute, positive Phänomene, die das Gemeinschaftsgefühl hervorbringt. Und da wäre ja das für uns, oder ist für uns als Kirche auch sehr wertvoll, oder?
Ja, genau.
Und wenn du es ist ja in dem, um nochmal auf den Podcast zu sprechen gekommen, der Matze fragt Jan Böhmermann, ob er ohne Social Media könnte existieren. Und er sagt, überlegt und sagt dann ja. Und dann sagt der Matze, das glaube ich dir nicht. Ja. Und ich glaube, er hat schon etwas Richtiges erkannt. Ich glaube, der Jan Böhmermann, ein ganz grosser Teil von seinem Leben sind Social Media. Und er hat jetzt ja auch ein Buch geschrieben mit den Tweets von den letzten, weiss nicht, 10 Jahren. Und ein Interview, das ich dort mit ihm zu dem Buch gehört habe, da hat er gesagt, er ist etwa 8 Stunden mindestens jeden Tag auf Social Media. Ja, mindestens, genau. wenn nicht das Doppelte teilweise, oder? Und das ist auch die Frage, kann Kirche ohne digitale Kirche, ohne Social Media existieren? Also ich meine, sie hat sehr lange, aber kann sie heute noch existieren?
Also du meinst jetzt Kirche insgesamt, gell? Kann die ohne digitale Kirche und digitale
Kirche Medien insgesamt, Kirche als Phänomen, oder? Ja. Als Kirche als soziologisches Phänomen kann sie ohne, dass sie im digitalen Raum präsent ist, existieren? Und ich würde sagen, nein, das kann sie nicht.
Also ich würde sagen, es gibt sicher Kirchen, die das können. Also zum ein Beispiel nehmen, ich kann mir vorstellen, dass eine kleine Freikirche an einem Ort, wo jetzt ganz ein bestimmtes Segment probiert anzusprechen, wo man irgendwie schon seit 2-3 Generationen einfach immer dabei ist, weil man dort dazugehört und man geht dort her und so. Ich glaube, die kann existieren. Wo ich das ganz anders einschätze, ist bei der Landeskirche. Oder wie die Landeskirchen, die haben das alle vielleicht ein bisschen unterschiedlich formuliert, aber jetzt zum Beispiel die Zürcher Landeskirche hat das ganz prominent drin, in ihrer Kirchenordnung, nämlich, dass sie Kirche für das ganze Volk sein wollen. Und mit dem meinen sie schon, dass sie nicht nur Kirche für die Mitglieder, sondern wirklich für alle Menschen. Und das äußert sich darin, dass sie gute Sachen machen, also denen helfen, die das brauchen. Aber es äußert sich auch darin, dass sie sagen, hey, wir haben eine Message und die wollen wir unter die Leute bringen. Das ist unser Auftrag. Und ein grosser Teil von den Leuten, die heute leben, und zwar überhaupt nicht nur von den jungen Leuten, das finde ich noch entscheidend. Also es geht nicht um Jugendliche, wenn ich das sage, sondern ein ganz grosser Teil der Menschen bewegt sich heute selbstverständlich, wenn sie sich informieren auf sozialen Medien und die nutzen digitale Medien. Und wenn Kirche dort nicht präsent ist, dann kommt sie in diesen Lebenswelten nicht vor. Und was man nachher oft hört, ist, ja, aber gut, also, gell, gestorben wird ja dann schon noch real und irgendjemand muss sie beerdigen. Dann finde ich halt immer, ja, aber hey Leute, dann schaut euch mal die Taufzahlen an, wie die eingebrochen sind in den letzten Jahren. Oder? Es ist einfach nicht mehr selbstverständlich, dass jemand aus meiner Generation findet, ich lasse jetzt mein Kind taufen. Nicht einmal als Kirchenmitglied ist das noch selbstverständlich. Und es ist nicht selbstverständlich, dass die in KUW geschickt werden und es ist nicht selbstverständlich, dass die überhaupt so sozialisiert werden, dass die in 60 Jahren Verwandte haben, die auf die Idee kommen, wir könnten die ja kirchlich bestatten. Also ich glaube, das ganze Ding ist wie gerissen. Und wenn Kirche in diesem Leben noch irgendwie eine Rolle spielen will, dann muss sie auch dort sein.
Und was ich erlebe, ich habe mir jetzt gerade überlegt, während du geredet hast, also ich stimme dir natürlich zu, ich kenne die Zahlen auch. Interessant ist noch, wir im Gemeindepfarramt merken das ein bisschen weniger. Also wir haben Gott sei Dank immer noch sehr viel Taufen und Beerdigung, also Gott sei Dank Beerdigung, einfach Gott sei Dank ja, Menschen,
nein, ich weiß, kirchlich beerdigen. Gestorben das wird immer.
Ja, merken wir jetzt auch nicht, aber es ist so, es wird da natürlich in ein paar Jahrzehnten kann das unter Umständen ganz anders aussehen, auf jeden Fall Zahlen sprechen, die Sprache. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, kommen die Leute, also wie funktioniert digitale Kirche jetzt ganz, ganz praktisch in meinem Alltag? Sind Leute, die ich von der realen Kirchengemeinde kenne, dann solche, die sagen, ja, weil ich euch kenne, gehe ich jetzt auch schauen, was ihr in den Social Media macht? Oder sind es Leute, die in den Social Media Kirche wahrnehmen und dann zum Beispiel sagen, ich will einmal real kommen? Und es ist im Fall wirklich 50-50. Also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, die ich nicht kenne, persönlich, überhaupt nicht kenne, die mit ihnen Kontakt über Social Media haben oder überkommen und sie sich als kirchenaffine Menschen zeigen und dann zum Beispiel sagen, ich will mal zu dir in den Gottesdienst kommen und kommen dann auch. Oder ich bin auf eurer Homepage und habe geschaut, was ihr so macht. Oder könnte ich mein Kind taufen lassen? Oder könnte mir bei dir heiraten oder so? Also das kommt ebenso häufig vor, mindestens, wie es andere. Ich bin Mitglied von der Kirchgemeinde Kirchberg und höre darum euren Podcast zum Beispiel. Oder?
Ja.
Also das gibt es wirklich in beide Richtungen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, oder? Und jetzt gerade bei dir, also du sagst, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, bei dir ist schon noch ein Spezialfall mit den sozialen Medien. Oder du hast die Zeit im Schweizer Fernsehen mit dem Wort zum Sonntag, wo du wirklich so wahrscheinlich so in der Deutschschweiz zum bekanntesten Gesicht bist worden von der reformierten Kirche.
Nein, Stefan. Du bist jetzt in der Bubble.
Ich würde schon sagen, dass man Sibyl vorher recht weit hat kennt.
Es hat dort einfach den Moment gegeben, wo ich nach einem Wort zum Sonntag dann jeweils Facebook-Anfragen bekommen habe und am Anfang gefunden habe, ich nehme die nicht an. Oder? Ja. Weil ich habe in dem Sinne einen privaten Facebook-Account.
Ich kenne euch ja gar nicht,
bis mir dann auch irgendwie die Redaktion gesagt hat, das ist nicht so ein guter Move.
Nicht so cool, oder? Ja, genau. Also,
und ich dann auch geschaut habe, man kann ja Einstellungen machen und so. Aber grundsätzlich, ich bewirtschafte meinen Facebook-Account mittlerweile so, dass ich sage, alles, was ich dort poste, könnte auch im Blick kommen. Oder? Also, genau. Durchaus als Privatperson spürbar. Das ist mir wichtig. Entschuldigung.
Genau. Aber auf genau diesen Punkt wollte ich raus. Du bist irgendwann, und zwar früher als die meisten, die in der Kirche mit sozialen Medien zu tun haben. Also es gibt wenige, die so früh, in der Schweiz meine ich jetzt, so massiv mit dem sind konfrontiert worden. Du hast nicht mehr die grosse Wahl gehabt, bin ich jetzt eine Privatperson oder bin ich Pfarrerin, Sibyl Forr. Sondern es war irgendwie wie klar gewesen, da gibt's jetzt das Profil und dort sieht man Sibyl Forr, wo wir aus Wort zum Sonntag kennen, wo wir auch kennen, wenn sie sich in einem Interview zu etwas verhalten, wo auch viel angefragt wird. Und das heisst, dort ist das relativ schnell quasi, ich sage jetzt mal so, von dieser real erlebbaren Welt und der Repräsentation, die du selber machst in den sozialen Medien und dem, wie das nachher wieder medial aufgegriffen wird, eigentlich ineinander rein verschwommen. Also ich glaube, die Welten sind bei dir noch mal weniger getrennt als jetzt irgendwie beim Dorffahrer in XY, oder?
Ich weiß es zu wenig, aber das, wie du beschreibst, so erlebe ich zumindest bei mir, ja, das ist so. Ja. Und was mich da auch immer wieder wirklich berührt, und das ist jetzt nicht irgendwie pathetisch oder so, sondern es berührt mich wirklich, was Menschen mir, die mich nur aus den Social Media kennen, anvertrauen. Weißt du, von Familienfotos, die ich im Messenger überkomme, über Lebensgeschichten, die mir erzählt werden, und das ist auch eine grosse Verantwortung, und manchmal muss ich aber auch ehrlich sagen, habe ich die Kapazität nicht. Also ich versuche wirklich zu antworten und zu vermitteln und so, aber manchmal überfordert es mich auch ein bisschen, oder? Ja, weil ich kann nicht noch so viele Nachrichten am Tag, wo eigentlich ein vertieftes Seelsorgegespräch müsste sein, das geht wie nicht auch noch. Ja. Und das ist manchmal auch noch schwierig, und gleich freue ich mich sehr wirklich über jede Kontaktaufnahme, wenn es nicht gerade ein Penisbild ist, was ja ab und zu auch vorkommt.
Ich habe noch nie eins geschickt, oder?
Nein, nicht ich noch nicht in meiner Sammlung.
Nein,
ja. Also nein, ist übrigens nur Schätzung, um da noch den Satz machen, also es ist im Fall nicht fallig, es ist auch strafbar, ein Penisbild zu verschicken.
Nein, genau. alles gut. Ich habe nur eine Kurve bekommen und habe es, glaube ich, schlimmer gemacht. Was ich merke, jetzt gerade so bei einem anderen Podcast, beim Ausgeglaubt, den ich mit dem Manu habe, da bekommen wir recht viele so Zuschriften und Reaktionen. Und es ist mir viel weniger im Fall ein Zeitproblem. Also es ist nicht so, dass ich muss sagen, oh, ich habe die Zeit gar nicht, um allen antworten. Sondern wenn man nachher dann wirklich so ein langes Mail liest, wo sich jemand hat Mühe gemacht, dann ist man irgendwie emotional auch beschäftigt mit dem. Und ich habe nachher dort manchmal so wie einen Overload. Also ich kann nicht einfach herhocken und sagen, so, jetzt soll ich mal 2 Stunden alle Mails abschaffen. Das geht irgendwie nicht.
Ja, das stimmt. Es fordert einen wirklich.
Das mit und, es fordert einen.
Also was ich nicht mehr mache und was mich sehr befreit hat, weil du jetzt gesagt hast, es fordert einen, oder? Also das ist wirklich so. Ich tue keinen Hater-Kommentar mehr. Wirklich nicht. Also auch lange Mails, die ich bekomme, wo ich wieder beschimpft werde, dass ich nicht Pfarrerin sein darf und so weiter und so fort. Das habe ich mir alles noch Mühe gemacht früher. Beim Wort zum Sonntag habe ich es natürlich müssen beantworten, ist klar. Und ich habe es aber lange Zeit noch beantwortet. Und heute beantworte ich es nicht mehr. Übrigens, meine Adresse, ich habe es, glaube ich, da schon mal gesagt, irgendwie sibyl.forrer@zhref gibt es nicht. Es ist blöd. Wenn man mir dort eine Mail schreibt, ich komme es nicht über. Es ist wirklich so. Wir haben eine eigene Refkilch-Adresse, weil ich bin schon mal ganz böse angefahren worden. Ich habe ein langes Mail
bekommen.
Und, ja, und ich komme die Mails. Und irgendwo geistert die Adresse rum.
Hey, weißt du, was ich meine? Das wäre eine mega krasse Podcast-Folge. Wir verschaffen uns mal Zugang zu diesem Account.
Oh, ja, genau.
sibyl.forer@zhrf.ch.
Da gibt es
nicht. Und können schauen, was dort drauf ist.
Genau.
Was dort schon alles ankommt.
Ja, wahrscheinlich irgendwie auch noch so ein paar schöne Hinterkommentare.
Ich habe eigentlich noch etwas anderes sagen. Ich finde so, so, vielleicht zum auf Zielgerade kommen von unserem Podcast. Weißt, es gibt ja Sachen, dort ist es wirklich eine riesige Chance für Kirchen und für Gesellschaften so, dass man das digital machen kann, dass wir soziale Medien haben. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, gibt es Zeug in der Kirche, also Formen, Begegnungen etc., wo niemals werden digital können laufen oder ersetzt werden oder so. Kennst du das auch? Also hast du die Intuition auch?
Also selbstverständlich. Also zum Beispiel, also wir haben gerade spontan zwei Beispiele in den Sinn. Alle Kasualgespräche finde ich ganz schwierig. Oder in der Corona-Zeit habe ich teilweise müssen Trutsprache am Telefon machen. Finde ich ganz, ganz mühsam. Etwas anderes. Ich muss, wenn man Leute in so einem wichtigen Moment begleitet, muss ich die Leute sehen, spüren. Es ist wirklich, das klingt jetzt extrem so esoterisch, aber es ist wirklich so. Ich muss die Leute sehen, um sie richtig zu erfassen. Am Telefon geht das nicht. Und das Zweite, was ich einfach finde, ich finde das Abendmahl digital.
Ja,
ich
weiss, genau.
Es ist völlig okay, die das probiert haben. Und das finde ich innovativ und why not, das kann man mal ausprobieren. In meinen Augen funktioniert das absolut nicht. Also das ist so etwas Sinnliches, das kannst du nicht im digitalen Raum verlegen, in meinen Augen, wo die Sinnlichkeit halt einfach sehr begrenzt oder überhaupt nicht vorhanden ist. Das wären jetzt schon spontan die Sachen, wo ich sage, das braucht immer den persönlichen Kontakt. Das persönliche Dasein, also persönlichen Kontakt meine ich, der richtige Kontakt im Real Life, so muss ich sagen.
Analog.
Analog, genau. Wie früher, wo man die Fotos eingeklebt hat. Man muss es in die Finger nehmen. Und das Brot, das Abendmahlbrot, muss man miteinander in die Finger nehmen.
Das finde ich schön. Das
aber Stefan,
wird ein bisschen schwierig bei Corona.
Genau, aber was mich jetzt würde interessieren, ja, das ist jetzt eben das, oder, wo man natürlich, momentan ist es so, dass das Real Life halt sehr begrenzt ist. Und da würde man mich meine Frage daran anschliessen, wo ich sehr, sehr gern viele Nachrichten dazu würde bekommen. Was wünschen sich die Menschen, die uns bis jetzt zugelassen haben, an dieser Stelle herzlichen Dank, von den Kirchen im digitalen Raum? Das würde mich wirklich interessieren.
Das wirklich
interessant. Was möchten Sie? Möchten Sie gerne das Seelsorgeangebot, ein Seelsorgeangebot haben, das Sie sich anwenden können? Möchten Sie digitale Gottesdienste haben, die es jetzt ja gibt? Wie sollen die sein? Also möglichst konkret. Das würde mich unglaublich interessieren. Wenn wir uns da könnte Zuschrift machen könnten, würde ich mich echt sehr freuen.
Genau, oder? Und das eine ist so, man kann ja an die Kirchengemeinde denken, vor Ort, was man sich von denen könnte wünschen. Man kann aber irgendwie sich auch mal vorstellen, was wäre jetzt, wenn man in der ganzen Schweiz würde zusammenarbeiten als Kirche und was wäre dann vielleicht möglich. Wir sammeln das alles und ich glaube, das wäre sogar im Fall etwas, was die meisten würde interessieren, die das nachher auch könnten umsetzen. Sibyl, hast du noch eine lässige Medienempfehlung zum Schluss? Ich hatte meine.
Eben, ich wollte gerade sagen, also den Podcast haben wir schon gesagt, mit der Sibyl Berg, Matze Hilscher und Jan Böhmermann, wenn man sich ein bisschen für das Phänomen Internet interessiert, das auf jeden Fall. Es heisst, glaube ich, WG Wesensfremd.
Genau, WG Wesensfremd.
Dort findet man die Folge. Genau.
Also ich habe übrigens gefunden, dass es so nach 40 Minuten nachher nicht mehr so toll ist. Aber ist
natürlich gleich. Nicht wie bei uns, wo auch nach 40 Minuten noch das
blühende, einfach die Spannung immer noch ganz oben ist. Nein. Nein, ich habe auch noch einen Podcast zum Empfehlen. Er heisst «Das Wort und das Fleisch». Und ich muss wirklich sagen, ich bin völlig geflasht. Ich habe jetzt alle Episoden schon zweimal gehört. Und das ist ein Podcast, den Thorsten Dietz mit jemandem zusammen macht, wo sie so eine Kartografie quasi vom Christentum machen, so eine Auslegeordnung vom Christentum in der Gegenwart und erzählen, wie das dazu ist gekommen. Eine Folge zu quasi, ich sag jetzt also in eigenen Worten, so den Evangelikalen in den USA. Und das andere ist, etwas zu der Frage quasi, sind Kirchen, es geht vor allem um die EKD, aber das können wir in der Schweiz auch fragen, sind die total links versifft und grün und rot?
Spannend.
Also, das Wort und das Fleisch, ihr findet es überall, wo es Podcasts gibt, ganz herzliche Empfehlung.
Wir hören uns wieder in zwei Wochen. nur wir zu zweit, Stefan. Aber genau. In einem Monat kommt unser Gesprächsgast und das knüpft eigentlich auch unser heutiges Thema an. Wir werden nämlich mit ihr dann auch darüber reden, was ist eigentlich wahr in Bezug auf Medien. Das wird unser grosses Thema sein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Vor allem natürlich, bleibt gesund. Abstand halten, Masken tragen, Hände waschen. Das ist momentan so wichtig wie selten vorher.
Und digital immer verbunden mit euch. Ciao zusammen.
Tschüss. RevLab.